Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Das humanitäre Völkerrecht findet im Krieg selten Anwendung, einfach weil Kriege nicht mehr offiziell erklärt werden. Wie das Völkerrecht entstand und welche Auswirkungen es hatte und hat, darum geht es gleich als erstes. Das Chaos bei der Bahn und wie man es beenden könnte, darum geht es im zweiten Buch, das wir Ihnen heute vorstellen. Ein weiteres handelt vom Leben in Armut in Großbritannien und eines erklärt, wie man populistische Sprüche kontert. Aus der Vielzahl der Bücher zu 30 Jahre Mauerfall stellen wir Ihnen den Titel Ständige Ausreise vor. Krieg bedeutet immer Gewalt und Bedrohung für die Bevölkerung. So widersinnig es klingt, bemühten sich die Kriegsparteien irgendwann doch darum, beides einzudämmen, den Auswirkungen des Krieges Grenzen zu setzen. Das humanitäre Völkerrecht entstand. Bereits im 17. Jahrhundert setzte sich der niederländische Rechtsgelehrte Hugo Grotius dafür ein, die Tötung Wehrloser zu verbieten. Gemeint waren Kriegsgefangene sowie Zivilisten. Heute stellt das humanitäre Völkerrecht hohe Ansprüche an Kriegsparteien. Diese werden jedoch oft nicht eingehalten. Ein Beispiel ist etwa das Gefängnis Abu Ghraib, in dem Insassen misshandelt wurden. Wie sich das humanitäre Völkerrecht entwickelte und welche Auswirkungen es auf bewaffnete Konflikte weltweit hatte, beschreibt die US-amerikanische Politologin Tanisha M. Fazal in ihrem Buch »Kein Recht im Krieg«. Annette Wilmes hat es gelesen.
Tanisha M. Fazal begann die Arbeit an dem Buch unter dem Eindruck der Anschläge vom September 2001. Als US-amerikanische Truppen nach Afghanistan entsandt wurden, fragte sich die damals frisch promovierte Politikwissenschaftlerin, warum die Vereinigten Staaten nicht den Krieg erklärten. Sie erkannte bald, es war kein Einzelfall, dass es in zwischenstaatlichen Konflikten keine Kriegserklärung gab. Fazal spricht hier von einem weltweiten Trend. Ebenso werden zwischenstaatliche Konflikte nur noch äußerst selten mit einem Friedensvertrag beendet. Das sei in früheren Zeiten anders gewesen.
Vom Ende der Napoleonischen Kriege 1815 bis 1948 wurde die Hälfte der zwischenstaatlichen Kriege formell erklärt. Und 70% endeten mit einem formellen Friedensvertrag.
Seit dem Abschluss der Genfer Abkommen von 1949 ist das anders. Auch im Zusammenhang mit Bürgerkriegen stellt Fazal Veränderungen fest. Es gab weniger formelle Unabhängigkeitserklärungen, aber mehr formelle Friedensverträge am Ende der Auseinandersetzungen.
Kriegserklärungen und Friedensverträge sind mehr als bloße Formalitäten. Sie sagen uns, wann Kriege beginnen und enden. Sie setzen bestimmte rechtliche Regelungen in Kraft, die Gesetze des Krieges, die für die Kriegszeit gelten sollen.
Auf eine Initiative des Schweizer Geschäftsmanns Henri Dunant, der auch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes gründete, wurde 1864 das erste Genfer Abkommen verabschiedet. Die heute geltenden vier Genfer Abkommen von 1949 und die beiden Zusatzprotokolle von 1977 sind das Kernstück des humanitären Völkerrechts. Sie schützen Menschen vor Grausamkeit und Unmenschlichkeit in Kriegssituationen, Verletzte, Kranke oder schiffbrüchige Kombattanten und vor allem Zivilpersonen. Das humanitäre Völkerrecht hat immer mehr Bestimmungen hinzugewonnen. Tanisha Emfasal untersucht in ihrem Buch, inwieweit sich das auf die Art der Kriegsführung auswirkt. Wollen die kriegführenden Parteien das Kriegsrecht umgehen, indem sie den Krieg nicht offiziell erklären?
Staaten, die formell einen Krieg erklären, erkennen explizit an, dass sie sich in einem Kriegszustand befinden. Im Kriegszustand ist die Verpflichtung zur Anwendung des humanitären Völkerrechts eindeutig. Mit der Kriegserklärung muss ein Staat sich an das humanitäre Völkerrecht halten. Weil die damit verbundenen Belastungen immer schwerer wiegen, ist der Anreiz gesunken, diese klare Grenze zu überschreiten.
Es werden also weiterhin Kriege geführt, nur dass sie nicht mehr so genannt werden. Die Akteure sprechen von Polizeiaktionen, von Kampf gegen den Terrorismus oder von Aufstandsbekämpfung. Tanisha Emfasal hat für ihr Buch zwei Gruppen von Fallbeispielen ausgewählt. Das sind für die zwischenstaatlichen Kriege der Spanisch-Amerikanische Krieg von 1898, der Boxeraufstand von 1900, der Bangladesch-Krieg von 1971 und der Krieg um die Falklandinseln von 1982. Für die Bürgerkriege, in denen sezessionistische Rebellengruppen für die Unabhängigkeit kämpfen, gelten als Fallbeispiele Texas im 19. Jahrhundert, der separatistische Krieg der Republik der Südmolukken 1950 und der Konflikt im Südsudan, der von den 1970er Jahren bis zur Unabhängigkeit 2011 dauerte. Das ist das Besondere und das Neue an Fasals Untersuchung, dass sie Trends bei den Gesetzen und den Formalitäten des Krieges in zwischenstaatlichen Konflikten und in Bürgerkriegen parallel analysiert. Dabei geht sie streng wissenschaftlich vor. Sie bringt Kapitel für Kapitel zunächst quantitative, dann qualitative Analysen. Für die zahlreichen Tabellen benutzt sie verschiedene Datensätze, die sie im Einzelnen erläutert. Das ist mühsam zu lesen, zumal sie immer wieder in Fachjargon verfällt, der selbst dem politisch interessierten Leser nicht immer geläufig ist. Leider fehlt dem Buch ein Glossar und die Abkürzungen werden nicht erklärt. Ein besseres Lektorat für die deutsche Übersetzung hätte vielleicht auch geholfen. Interessant wird es immer dann, wenn Fasal historische Ereignisse im Zusammenhang mit ihrer Forschung beschreibt. Zum Beispiel im Kapitel über Kriegserklärungen, die erstaunlicherweise im 18. und 19. Jahrhundert oft nicht vor Beginn des Krieges, sondern erst im Nachhinein ergingen.
In einer relativ aktuellen Geschichte von Kriegserklärungen ist das schändlichste Beispiel die japanische Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten 2,5 Stunden nach dem Angriff auf Pearl Harbor.
Das humanitäre Völkerrecht ist in einem Bürgerkrieg viel schwächer als in einem zwischenstaatlichen Krieg. Dennoch würden sich vor allem die sezessionistischen Rebellengruppen an die Regeln halten, weil sie sich in ihrem Kampf um Unabhängigkeit, um Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft bemühten, erläutert Fasal. In vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, ob in zwischenstaatlichen oder bürgerkriegsähnlichen, greift das humanitäre Völkerrecht jedoch nicht. Es werden schwerste Verbrechen begangen, Vergewaltigungen, Rekrutierung von Kindersoldaten, Giftgaseinsätze, Bombardierungen von Krankenhäusern und Schulen. Hier sind die Menschenrechte gefragt, die allzu oft noch weniger beachtet werden als das humanitäre Völkerrecht. Aber das ist ein Kapitel, das Tanisha Emfasal in diesem Buch nicht aufschlägt. Dennoch ist die Lektüre für jeden, der sich für die Entwicklungen des humanitären Völkerrechts interessiert, ein Gewinn.
Urteilt Annette Wilmes nach der Lektüre von »Kein Recht im Krieg – Nicht intendierte Folgen der völkerrechtlichen Regelung bewaffneter Konflikte« von Tanisha M. Fasal. Übersetzung Enrico Heinemann und Ursel Schäfer. Verlegt bei der Hamburger Edition. Die 418 Seiten kosten 35 Euro.
Thank you.
Die Bahn kommt. Das war mal ein Werbeslogan der DB. Nur wann, das ist nach Meinung vieler Fahrgäste einfach zu häufig die Frage. Es gibt die üblichen Witze über die vier Probleme der Deutschen Bahn: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und in jedem Jahr hagelt es Kritik, wenn die Bahn zum Fahrplanwechsel im Dezember die Preise erhöht. In diesem Jahr werden die Tickets nicht teurer. Und auf einigen Fernstrecken sollen zusätzliche Züge fahren. Tut sich da was? Der Fachjournalist Thomas Wüpper hat viel über die Bahn publiziert. Jetzt hat er ein Buch mit dem Titel Betriebsstörung – Das Chaos bei der Bahn und die überfällige Verkehrswende veröffentlicht. Er beschreibt darin, warum es so kam, wie es heute ist, und er entwickelt Ideen, wie man die Bahn in Deutschland zu einem zuverlässigen, schnellen und komfortablen Verkehrsmittel machen könnte. Michael Kuhlmann stellt es vor.
Die Deutsche Bahn AG. Bei jedem Cocktailempfang und in jeder Kneipe gibt sie mit ihren Pannen ein Gesprächsthema her. Thomas Wüpper hält aber nichts davon, nur auf die DB einzudreschen. Vorgaben bekomme die Bahn schließlich von der Politik. Und deren Wirken hat der Bundesrechnungshof gerade in diesem Jahr wieder unter die Lupe genommen. Wüpper schreibt:
Das Fazit des Sonderberichtes vom Januar 2019 ist eindeutig. Der Staat hat bei der Bahn versagt. Die Kernziele der Reform wurden verfehlt. Der Konzern verliere Marktanteile, habe große Qualitätsprobleme und Schulden und viel Geld im Ausland verschleudert.
Wüpper zeigt, wie die Politik die Bahn über Jahrzehnte finanziell vernachlässigte. Aus Geiz und Desinteresse. Und die Folgen? Der Autor erinnert an den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel, der den Güterverkehr durch die Schweiz enorm beschleunigt. Das Nadelöhr liegt auf deutscher Seite, in Gestalt der hoffnungslos überlasteten Rheintalbahn von Karlsruhe nach Basel. Die Bilanz?
Während die Schweizer trotz schwieriger Gegebenheiten in den Alpen ein faszinierendes Jahrhundertbauwerk geschaffen haben, haben es die Deutsche Bahn als Bauherr und die Politik in mehr als 30 Jahren nicht fertiggebracht, auf ebener Strecke zwei zusätzliche Gleise zu legen.
Und den Geschwindigkeitsrekord zwischen den Metropolen Berlin und Dresden hält immer noch ein Dampfstromlinienzug von 1939. Auf Rekorder aber kommt es Wüpper gar nicht an. Er fragt, ob man mit teuren Neubaustrecken die Reisezeiten wirklich effektiv verkürzen könne, gerade in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland. In unserem Nachbarland Frankreich fährt man von Paris nach Bordeaux, das entspricht der Entfernung von Köln nach München, in 2 Stunden. Der deutsche ICE braucht für die Distanz mehr als doppelt so lang. Er fährt durch mehr Kurven und muss öfter halten. Hochgeschwindigkeitsverkehr stößt in Deutschland also an Grenzen. Und so deutet Wüpper an, dass hierzulande das Reisetempo effektiver erhöht, wer in schnellen Nahverkehr investiert. Aber auch unabhängig von Prestigeprojekten sieht Wüpper die Deutsche Bahn auch 25 Jahre nach der Reform noch in einem Kernwiderspruch.
Einerseits soll der Konzern für den Staat als Eigentümer Gewinne erzielen. Andererseits hat der Staat aber, gemäß der Verfassung, eine weitreichende Fürsorgepflicht. Dahingehend, dass die Verkehrsangebote auf der Schiene den Bedürfnissen der Menschen entsprechen.
Gemeinwohl oder Gewinnmaximierung? Vor dieser Entscheidung kneift die Politik bis heute. Klar, dass der Autor für Gemeinwohlorientierung plädiert. Und für das Gemeinwohl habe gerade die Bahnreform Mitte der 90er Jahre Schattenseiten mit sich gebracht, erklärt Wüpper. Die könne man studieren, sobald Klaus Weselski und seine GDL wieder mal einen Lokführerstreik ausriefen.
Den Schlamassel hat den Fahrgästen aber nicht Weselski, sondern die Politik eingebrockt. Seit der Bahnreform dürfen Lokführer streiken. Zuvor waren sie aus gutem Grund Beamte und damit zum Dienst verpflichtet. Der Staat sorgte für gute Löhne und Arbeitsbedingungen, dafür fuhren die Züge zuverlässig. Gelungene Daseinsvorsorge für Mitarbeiter wie Bahnkunden. Kein billiges System, aber es funktionierte.
Es funktionierte in der Tat, selbst auf Strecken, die bis an die Grenze ausgelastet waren. Erst in den 90ern änderte sich das, als die Politik mehr denn je auf die Kosten drückte.
Gleis 7, bitte einsteigen. Führen, schließen, selbsttätig.
Auch im 21. Jahrhundert wurde die Bahn zum Sparen verdonnert. Darunter litten besonders Gleise, Weichen, Signalanlagen. Und hier, bei der Infrastruktur, setzt Wipper mit seinem Reformplädoyer an. Das Schienennetz müsse endlich heraus aus dem DB-Konzern und von einer bundeseigenen Gesellschaft übernommen werden, ohne Profitzwang. Denn
eine gemeinnützige Netzgesellschaft in Bundesbesitz könnte alle Interessengruppen fair beteiligen. Regional- und Güterbahnen, Verkehrsverbünde, Fahrgast-, Verkehrs- und Umweltverbünde, Bundesländer und Kommunen sowie Arbeitnehmervertreter. Und die Festlegung von Trassenpreisen würde nicht mehr von den Gewinninteressen einer Netz-AG bestimmt, sondern allein vom Interesse, möglichst viel attraktiven, preisgünstigen und klimaschonenden Schienenverkehr zu schaffen.
Das kostet viel Geld. Ohne neue Schulden wird es also nicht gehen. Denn bei Wartung und Instandhaltung sind enorme Rückstände aufgelaufen. Erst wenn das Netz wieder intakt und die Finanzflüsse transparent wären, ließen sich Wippers weitere Ideen umsetzen. Faire Konkurrenz der Bahnunternehmen, billigere Fahrkarten, einheitliche Taktfahrpläne für die ganze Republik, vernetzte Angebote von Haustür zu Haustür, schließlich ein Fahrschein per Smartphone für alle Verkehrsmittel. Solche Ideen sind nicht neu. Thomas Wippers Verdienst ist es aber, die politischen Missgriffe und die unternehmerischen Fehlentscheidungen ebenso griffig zusammenzufassen wie die Reformmöglichkeiten und das alles in äußerst lesbarer Form. Wipper punktet mit seinem großen Hintergrundwissen, dessen Quellen er allerdings öfters verschweigt, um seine Informanten zu schützen. Diese 250 Seiten sind eine erhellende und letztlich doch ermutigende Lektüre, nicht nur, wenn man das nächste Mal wieder in einem überfüllten ICE auf dem Gangboden sitzt.
Michael Kuhlmann war das über Thomas Wippers Buch Betriebsstörung, das Chaos bei der Bahn und die überfällige Verkehrswende. Im Christoph Links Verlag erschienen, Umfang 264 Seiten, Preis 15 Euro. Jahre Mauerfall. Zu diesem Jubiläum sind in diesem Jahr etliche Bücher zur DDR-Geschichte erschienen. Eines von ihnen trägt den Titel Ständige Ausreise – Schwierige Wege aus der DDR. Schon Jahre vor dem Mauerbau hatte die SED die sogenannte Republikflucht, also das ungenehmigte Verlassen der DDR, zu einem Straftatbestand erklärt. Es drohten mehrere Jahre Haft, von den Repressalien gegen Familie und Freunde ganz zu schweigen. Mitte der 70er Jahre änderte die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die Lage. Die KSZE, die erste große Ost-West-Konferenz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, einigte sich nicht nur auf Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, sondern auch auf gemeinsame Standards bei Menschenrechten. Ermutigt dadurch, versuchten immer mehr DDR-Bürger, ihr Land auf legalem Wege zu verlassen. Sie stellten Ausreiseanträge. Von ihren Schicksalen erzählt das Buch Ständige Ausreise. Herausgegeben von Jana Göbel und Matthias Meissner. Hören Sie eine Rezension von Markus Heumann.
Tajan, sind Sie abgeschoben worden? Sind Sie herübergekommen mit Ihrem Einverständnis?
Nein, ich habe kein Einverständnis gegeben für die Ausreise aus der DDR. Ich habe mich geweigert, die Entlassungsurkunde aus der Staatsbürgerschaft der DDR entgegenzunehmen und wurde trotz dessen gewaltsam über die Grenze gebracht.
Die Geschichte Roland Jahns, heute Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, ist sicher die spektakulärste wie untypischste in diesem Sammelband. In 24 Einzelporträts werden die Schicksale von Menschen oder Familien beleuchtet, die in den 70er und 80er Jahren die DDR zur ständigen Ausreise verließen. Der Jenaer Friedensaktivist Jahn hatte 1983 dem ihm in der Untersuchungshaft abgepressten Ausreiseantrag sofort nach seiner Freilassung widerrufen. Daraufhin wurde er von der Stasi erneut verhaftet und in das Lehrerabteil eines Interzonenzuges gesperrt, aus dem er erst in Bayern jenseits der Grenze befreit wurde.
Was sollen wir mit solchen Leuten? Ist gut, dass man sie ziehen lässt. Dem kann kein Land etwas bedeuten, der seine Heimat so verlässt.
Rief der Ostberliner Oktoberclub in einem Politsong noch 1988 all jenen hinterher, die der DDR im Gegensatz zu Jahn willentlich den Rücken kehrten. Doch dass der SED-Staat sie einfach so ziehen ließ, davon konnte keine Rede sein. Der real existierende Surrealismus, das belegen die Reportagen dieses Buches eindringlich, begann für den Ausreisewilligen meist schon bei der Antragstellung, für die es bis 1989 weder ein Formular noch ein Amt gab, das zuständig sein wollte. War der Petent, oft nach mehreren Zurückweisungen, sein Schreiben dann doch bei einer Behörde losgeworden, setzte sich augenblicklich die Maschinerie staatlicher Repression in Bewegung. Die scheinbar willkürliche Auswahl der Sanktionen war dabei Programm. Berufliche Degradierung bis hin zur Kündigung, Verlust des Studienplatzes, Einzug des Personalausweises, Reiseverbot in sozialistische Nachbarländer, Observation, Schikanierung der Kinder in der Schule. Mitunter versuchte die Stasi sogar, Antragsteller selbst für Spitzeldienste zu ködern. So etwa Angelika Brauner, die Anfang der 80er in einer Ostberliner Kneipe arbeitete, welche häufig von westlichen Reisegruppen besucht wurde. Sie sollte ihre Kollegen observieren.
Sie haben gesagt, Sie können meine Ausreise beschleunigen, wenn ich Ihnen berichte, wer sich Valuta in die eigene Tasche steckt. Aber ich habe gesagt, ich bin Schlange stehen aus der DDR gewohnt. Ich kann warten.
Wie lange es in diesem Vakuum des Wartens auszuhalten galt, wusste keiner der Ausreisewilligen. Man wusste nur, wenn das Warten urplötzlich ein Ende hatte, hatte man binnen weniger Tage, manchmal innerhalb von 24 Stunden, das Land zu verlassen. Ein letzter perfider Abschiedsgruß des Regimes, das seine Abtrünnigen dazu zwang, manchmal jahrelang auf gepackten Koffern in einer nahezu aufgelösten Wohnung zu verharren.
Und dann gab es einen normalen Schultag und plötzlich kam eine Lehrerin auf dem Hof zu mir: Dominik, du musst jetzt gehen, ich will mich noch von dir verabschieden. Das war das letzte Mal, dass ich die Schule gesehen habe. Also ich konnte nicht mal den ganzen Freunden und Kindern Tschüss sagen. So schnell ging das.
Erinnert sich Dominik Rup, der als Fünftklässler 1985 mit seinen Eltern ausreiste, die ebenfalls zur oppositionellen Szene in Jena gehörten. Bringt man die in den Reportagen geschilderten Motivationen der Antragsteller auf einen Nenner, so sind es durchweg keine materiellen Gründe, sondern die Aversion gegen die systemimmanente Gängelung und Perspektivlosigkeit. Exemplarisch kann dafür das Porträt stehen, das Stefan Locke über die Familie Lessig aus Saalfeld verfasste, die fast 3 Jahre auf ihre Ausreise warten musste.
Anfang der 1980er Jahre verfiel die DDR in eine Lethargie, die Gesellschaft erstarrte. Nichts ging mehr voran, sagt Gunthard Lessig. Der Verfall war besonders in den Betrieben unübersehbar. Das Parteibuch zählte mehr als Qualifikation. SED-Kollegen wurden bevorzugt, auch wenn sie keine Ahnung hatten. Die Bürokratie lähmte das Leben. Sohn Daniel wiederum geriet in der Schule unter Druck, weil er an der Konfirmation teilnahm und sich nicht zu 3 Jahren Wehrdienst als Voraussetzung für Abitur und Studium verpflichten wollte. Immer mehr Freunde und Bekannte verließen das Land. Auch ihr Urlaubsbekanntenkreis auf dem Campingplatz in Prerow wurde von Jahr zu Jahr kleiner. »Sollen wir auch gehen?«, fragten sich Lessigs immer häufiger.
Auch wenn eine Auswahl von 24 Ausreisegeschichten wie in diesem Band kaum repräsentativ sein kann, wo knapp 400.000 zu erzählen wären, hat dieses Buch sowohl vermeidbare Redundanzen als auch Fehlstellen. Schade ist etwa, dass die Herausgeber nicht beherzter dort redigiert haben, wo sich Doppelungen zwischen den Reportagen der verschiedenen Autoren ergaben. So wird zum Beispiel immer wieder aufs Neue der sogenannte PM12 erläutert, jenes berüchtigte Ersatzdokument für den oftmals eingezogenen Personalausweis, mit dem ein Antragsteller für staatliche Organe sofort als politisch unzuverlässiges Subjekt erkennbar war und entsprechend diskriminiert wurde. Auch enthält das Buch keine Beispiele für die vergleichsweise sanfte Ausreisepraxis, die die SED zuweilen bei prominenteren Staatsbürgern, oft aus dem kulturellen Bereich, walten ließ. Sie wurden als DDR-Bürger mit einem Dauervisum in den Westen entlassen, wobei allen Beteiligten klar war, dass sie nie zurückkehren würden. Dennoch ist Ständige Ausreise eine wichtige Sammlung von Zeitzeugenerinnerungen über den Weg von Deutschland nach Deutschland. Erinnerungen, die 30 Jahre nach dem Mauerfall sogar bei manch einem Protagonisten des Buches selbst bereits zu verblassen drohen.
Markus Heumann über Ständige Ausreise, schwierige Wege aus der DDR. Herausgegeben von Jana Göbel und Matthias Meissner. Im Christoph-Links-Verlag erschienen, 286 Seiten, 18 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die gesellschaftliche Spaltung in Großbritannien hat gewissermaßen Tradition. Alte, privilegierte Familien, die seit Generationen Eliteschulen besuchen auf der einen Seite, die abgehängte Unterschicht auf der anderen. Und auch wenn sich in Sachen Brexit Vertreter beider Lager überraschend einig sein können, so trennen sie doch Welten. Und weil britische Politiker oft zur Elite des Landes gehören, haben auch sie keine Berührungspunkte mit der Lebenswirklichkeit der Arbeiter und einfachen Leute. Einer, der aus diesem Milieu stammt, ist der schottische Rapper Darren McGarvey. Sein Buch Armutssafari erschien 2017, sprach vielen Menschen aus der Seele und wurde zum Erfolg. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen und Sandra Pfister hat es für uns gelesen.
My name is Darren McGarvey. Loki, the Scottish rapper to some, and I want to immerse you in the world that I grew up in.
Mein Name ist Darren McGarvey. Für manche bin ich Loki, der schottische Rapper. Und ich will, dass ihr mit mir eintaucht in die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Eine Welt, die von Armut definiert ist.
A world defined by poverty.
Sagt Darren McGarvey in einer Filmserie über Schottland und die dortigen sozialen Brennpunkte. Eine Serie, die er für die BBC gedreht hat. Leute wie er aus der Unterschicht sind normalerweise eher die, über die berichtet wird in Sozialreportagen oder, wie McGarvey sagen würde, in Armutspornos. Aber sie schreiben keine Bücher. McGarvey, Autor, Moderator, Rapper, sieht heute ganz brav aus. Aber er spielt mit den Bildern, die sich die Mittelschicht von einem Ex-Obdachlosen und Ex-Alkoholiker wie ihm macht. Seine von Lehrern geförderte Liebe zu Wörtern machte ihn zum Rapper. Dann entdeckte ihn die BBC und ließ ihn Radiosendungen moderieren. Vielleicht gerade wegen seines authentischen Schmuddelkind-Flairs. In seinem Buch provoziert McGarvey mit Rap-ähnlichen Wuttiraden, die sich auch gegen ihn selbst richten und seinen ständigen Drang, Junkfood in sich reinzustopfen.
Und keiner von uns hat viel übrig für Yoga oder Lebensmittel aus vegetarischem Fleischersatz.
Uns, Menschen, die, wie er, in Bronx-ähnlichen Vorstädten aufgewachsen sind. 5 Jahre war er, als seine alkoholisierte Mutter ihm in Glasgow ein Messer an den Hals gehalten hat. Er war erst 15, als sie an Leberzirrhose starb. McGarvey und seine 4 Geschwister haben alle von Sozialhilfe gelebt. Alle haben Drogen genommen oder getrunken. 3 wurden straffällig. Kinder, die im Armutsstress aufwachsen, schildert McGarvey, sind in einem permanenten Alarmzustand gefangen. Sie wissen nie, woher der nächste Schlag kommt oder der nächste Tritt. Das macht sie hart, wütend. McGarvey fand es doppelt schwer. Intelligent, neugierig und redegewandt zu sein, kommt seiner Erfahrung nach in diesem Umfeld selten gut an. Soweit ist die Armutssafari, auf die uns der Autor mitnimmt, erwartbar. Eine Melange aus Stress, Abstumpfung und Gewalt, deren Abklatsch jahrelang in den Talkshows der Privatsender zu sehen war. Das Klischee einer unartikulierten Unterschicht. Dazu liefert der schottische Rapper die üblichen und durchaus stichhaltigen Schuldzuweisungen. Die Sozialkürzungen der konservativen britischen Regierungen der vergangenen Jahre, die Vernachlässigung und Verwahrlosung ebenso zugelassen hat wie die Schließung der meisten Jugendclubs. Aber auch die linke Politik kriegt ihr Fett ab, von einem, der sich einst am extrem linken Rand zu Hause fühlte. Viele Linke würden sich heute zu sehr darauf fokussieren, Diskriminierungen wegen Geschlecht, Rasse oder sexuelle Orientierung zu thematisieren und damit eher die Mittelschicht ansprechen, als wirklich für die arme Unterschicht einzutreten.
Für viele ist der Begriff Arbeiterklasse ein Synonym für weiß und männlich. Was es einfacher macht, das Thema Klasse kurzerhand abzutun, vor allem vor dem Hintergrund der jüngst erstarkten alternativen Rechten. Weiße Männer aus der Unterschicht, von denen viele soziale Ausgrenzung und Missbrauch erlitten haben, werden die Prügelknaben der privilegierten Studenten.
Die wohlmeinende Mittelschicht kommt auch ansonsten nicht gerade gut weg. Der Autor beschreibt eine, Zitat, Armutsindustrie aus Sozialarbeitern und Wohltätigkeitsorganisationen, die gut davon lebe, die Unterschicht unselbstständig zu halten. Sozialarbeit als wohlmeinende Anmaßung, vergleichbar der Haltung einer Kolonialmacht.
Ärmere Gemeinden werden als primitive Kulturen gesehen, die modernisiert, neu ausgerüstet und qualifiziert werden müssen.
Die Betroffenen selbst wollten oft nicht mehr als einen Raum, in dem sie abhängen könnten. Oder einen Kochkurs für alleinerziehende Mütter.
Zwischen den großspurigen Sozialtechnikprojekten der Regierung und den unglamourösen Ansprüchen und Bedürfnissen der Leute vor Ort, von denen viele das Fachkauderwelsch im Antragsformular gar nicht beherrschen, besteht eine große Diskrepanz.
Denn die Unterschicht sei nicht per se apathisch, sondern würde dazu gemacht. Auch von linken Politikern, die stumpf einen nahezu utopischen Systemwechsel predigten, statt vor Ort zuzuhören. Hilfe zur Selbsthilfe, das wird hier deutlich, ist offenbar aus der Mode gekommen. Doch McGarvey beißt nicht nur die Mittelschicht Hand, die ihn mit Buchverträgen und Moderationsjobs füttert. Er fordert auch die Betroffenen selbst auf, sich zusammenzureißen. Angehörige der Unterschicht litten nicht nur darunter, dass ihnen nichts zugetraut werde. Sie nehmen diese Projektion zu oft an und verwandelten sie in erlernte Hilflosigkeit.
Wir leugnen die objektive Wahrheit, dass die Leute ihre psychischen Probleme, körperlichen Krankheiten und Süchte nur überwinden, wenn sie neben einer korrekten Unterstützung auch akzeptieren, dass sie in gewisser Weise selbst schuld sind an den Entscheidungen, die sie treffen.
Das ist ein äußerst belebender Beitrag zur Armutsdebatte, die ohnehin gerade von Identitätsdebatten überlagert zu sein scheint. McGarvey lässt sich weder von links noch von rechts vereinnahmen, sondern tritt beiden Lagern gleichermaßen auf die Füße. Erfrischend, rau und britisch ist in der englischen Fassung auch der Humor. Dessen Schärfe geht in der deutschen Fassung etwas verloren. Die Dringlichkeit seines Stils kommt hier weniger zum Tragen. Der emotionale Funke springt hier nicht ganz so schnell über. Trotzdem lohnt die Lektüre.
Meint Sandra Pfister über Darren McGarveys Buch Armutssafari, von der Wut der abgehängten Unterschicht. Im Luchterhand Verlag erschienen, übersetzt von Klaus Berr. Die 318 Seiten sind für 15 Euro zu erstehen. Thank you. ein sexistischer Spruch gegen die Supermarktkassiererin, ein ausländerfeindlicher Witz bei einer Familienfeier. Es sind diese unerwarteten Konfrontationen, bei denen man manchmal sprachlos bleibt, obwohl einem die Empörung noch eine Stunde später aus allen Poren dampft. Da wäre es doch gut, sich auf solche Ärgernisse adäquat vorzubereiten, fand die Journalistin Franzi von Kempis und hat sich einige Strategien zurechtgelegt, die sie jetzt als Buch vorgelegt hat. Anleitung zum Widerspruch heißt es. Katharina Hamberger stellt den Leitfaden vor.
Eine Anleitung, um widersprechen zu können. Braucht es so etwas? Tatsächlich hat Franzi von Kempis mit ihrem Buch einen guten Ratgeber geschrieben, der in Situationen, in denen einem die Spucke wegbleibt oder auch die Argumente, gut weiterhelfen kann. Es ist ein Buch, das die Autorin selbst lange vermisst hat, sagt von Kempis.
Ich habe jahrelang Videos gemacht im Internet, fürs Internet, mit jungen Menschen, für junge Menschen über politische Themen, über gesellschaftspolitische Themen, über wirtschaftliche Themen und immer wieder in Kommentaren vor der Frage gestanden, was sage ich denn jetzt? Was sage ich meinen YouTubern, was sie auch selber antworten können, wenn sie mit Antisemitismus konfrontiert werden, wenn ich mit jungen Frauen gearbeitet habe, die unfassbar angepöbelt wurden oder denen per se einfach die Kompetenz abgesprochen wurde.
In ihrem Buch hat sich von Kempis nun Antworten dafür überlegt. Antworten an Menschen, die den Klimawandel leugnen, die Antisemitismus verbreiten, die an Verschwörungstheorien glauben, die denken, dass der Islam das Abendland zerstöre, die ein Problem mit Frauen oder Gender haben und die gegen Geflüchtete hetzen. Die Themen sind die, die der Autorin wichtig sind. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt sie nicht.
Mir ist total klar, dass man mit so einem Buch nicht alles abdecken kann. Es bräuchte wahrscheinlich 400 Anleitungen zu Widerspruch, zum Ruhigbleiben, zum Atmen. Und eine Anleitung zum Widerspruch wird nicht reichen.
Sie habe 6 Themen ausgewählt, schreibt von Kempis im Vorwort, zu denen die laute Minderheit gerne besonders hasserfüllt schreie. Sie wisse aber, so von Kempis weiter, diese Themen deckten längst nicht alle Bereiche ab, die Unsicherheit auslösten und Hass erzeugten. Sie blieben nur ein Ausschnitt und ein Anfang.
Ich hoffe, dass es ganz, ganz viele andere Menschen gibt, die dann da weitermachen.
Wünscht sich die Autorin. In jedem Kapitel finden sich gängige Argumente von zum Beispiel Klimaleugnern, Impfgegnern, Reichsbürgern oder Antisemiten. Von Kempis beschreibt, woher diese kommen und wie sie sich widerlegen lassen. Zum Beispiel, wenn jemand behauptet, die Sonne verursache den Klimawandel oder von der jüdischen Weltverschwörung spricht. Wichtig für die Fakten waren von Kempis immer 2 Quellen. Aber nicht nur das. Die Quellen sollten auch nachvollziehbar sein.
Die man entweder selber mit dem Link direkt findet oder die jetzt nicht unbedingt der super wissenschaftliche Riesenwälzer sind. Auch mit dem Anspruch, dass Menschen das ja auch nachvollziehen können müssen und nicht jeder von uns ist ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin.
Außerdem kommen Experten zu Wort und die Autorin ordnet selbst nochmal ein.
Das ist richtig, das ist falsch oder das kann man so sehen oder so sehen und wie es mir manchmal zurückgeworfen wird mit ein wenig suffisantem Humor, kommt auch vor, aber es sind ja auch echt harte Themen teilweise und ich glaube, da hilft es, wenn man zwischendurch auch mal in einem Satz liest, dass die Person, die das geschrieben hat, auch kurz selber mal durchatmen musste.
Besserwisserisch kommt diese Einordnung aber nie daher, sondern immer in ruhigem Ton, der Platz lässt für eigene Gedanken. Auch Grundwissen frischt von Kempis nochmal auf. Zum Beispiel gibt es einen kurzen Einschub zu Was ist Antisemitismus? Oder einen Exkurs zu Wetter und Klima. Von Kempis hinterfragt außerdem immer wieder Argumentationsmuster. Zum Beispiel fasst sie einmal 5 rhetorische Tricks, die Impfgegnerinnen und Impfgegner nutzen, zusammen. Auch wer schnelle Antworten oder Denkanstöße braucht, muss nicht lange suchen, denn immer wieder finden sich im Buch kleine graue Kästchen, in denen die Autorin nochmal die wichtigsten Argumente zusammenfasst. Zum Beispiel auf die Fragen:
Was sagt man, wenn jemand Kondensstreifen für Chemtrails hält?
Was sagt man, wenn jemand meint, Frauen wollen einfach nicht in Führungspositionen?
Wie geht man vor, wenn klischeehafte Behauptungen über Jüdinnen und Juden und Geld auftauchen?
Wie reagiert man, wenn Menschen pauschal alles Wirtschaftsflüchtlinge urteilen?
Vorausgestellt ist im Buch ein Kapitel, das die Autorin selbst sehr mag.
Weil es so basically auch mich nochmal gezwungen hat, zu durchdenken, wie diskutiert man eigentlich? Es geht in einfachen Schritten durch, was sind so wichtige Punkte, an die wir immer wieder denken können.
Wie diskutiert man richtig? Letzteres Wort in Klammern heißt dieses Kapitel. Es bietet einfache Grundregeln für eine gute Auseinandersetzung und wie man sich dafür wappnen kann.
Die eigenen Ziele kennen kann helfen, eine Diskussion, egal welcher Art, vorzubereiten.
Wir landen schnell in verhärteten, gegensätzlichen Positionen, weil wir uns selbst nicht klar sind, was wir von einem Gespräch wollen, ob wir es überhaupt wollen oder auch, warum wir es eigentlich führen.
Von Kempis liefert außerdem Anleitungen, wie man damit umgeht, wenn das Gegenüber versucht, auszuweichen, zum Beispiel durch ein sogenanntes Strohmann-Argument.
Man interpretiert die Argumentation seines Gesprächspartners falsch, verdreht sie vielleicht sogar absichtlich und zieht daraus dann einen falschen Schluss. Und schon stecken beide Parteien mitten in einem Streitgespräch über ein Thema, über das eine Seite gar nicht sprechen wollte, weil sie es so nicht geäußert hat.
Erklärt von Kempis in ihrem Buch dazu. Die Anleitung zum Widerspruch ist ein guter Leitfaden für Diskussionen, die von Fakten und nicht von Emotionen beherrscht werden sollen. Und es ist auch eine Ermutigung, ab und an mehr Widerspruch zu wagen und sich nicht vom Gegenüber einschüchtern zu lassen.
Franzi von Kempis, Anleitung zum Widerspruch. Klare Antworten auf populistische Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien. Im Mosaikverlag erschienen, 288 Seiten, 15 Euro. Rezensentin war Katharina Hamberger. Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben? Wollten Sie doch immer schon wissen, oder? Dann hören Sie auch nächste Woche Andruck oder bei anderen Fragen. Bis dahin unsere Rezensionen über unsere App DLF Audiothek. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.